Justizspektakel oder Gerichtsdramen sind Milo Raus' Spezialität. Der Theaterregisseur, Filmer, Essayist, Kolumnist und politischer Aktivist Milo Rau sucht Gerechtigkeit für den Menschen, will sein Schicksal wahrnehmbar machen, Diskussionen anheizen und fordert Meinungsfreiheit. Auch in Deutschland 2017 lässt er das deutsche Parlament als Kunstaktion stürmen. Seitdem hat Milo Rau eine gewisse Meinungsmacht bei der Erstürmung demokratischer Herzzentren. Deshalb ist er auch nach seiner Meinung zu den Ereignissen in Washington gefragt worden und hat in einer Kolumne als satirisch gestimmter Theatermann reagiert. Mehr Dramatik hätte der Erstürmung gut getan. Mehr Feuer, mehr Kampf und Rauch. Die majestätische Treppe zum Kapitol wurde choreografisch schlecht genutzt. Da drängt sich natürlich die Frage auf, ob er das in seiner Regiearbeit für Genf denn besser gemacht hat. Am vergangenen Samstag hat Mozarts La Clemenza di Tito ihre Online-Premiere am Grand Théâtre de Genève gehabt und in dieser letzten Mozart-Oper ist die Erstürmung des Kapitols ein Höhepunkt, Aufruhr und Erhebung gegen den römischen Herrscher Titus. Unser Klassik-Favorit-Experte Klaus Kaltschmidt hat wieder mit mir zeitgleich die Premiere verfolgt und wir sind wieder online. Hallo Klaus nach München.
Ja, guten Morgen, liebe Sabine.
Hat Milo Raus Inszenierung genug Feuer, Kampf und Rauch? Sturm und Entrüstung gab es bei der Online-Premiere für uns, das digital zugreifende Publikum, ja erst einmal am PC.
Ja, also ich musste jetzt sehr lachen, als du das gesagt hast, ob er denn die Erstürmung des Kapitols jetzt dramaturgisch besser inszeniert hat. Weil man ja schon sehr überfordert war, zu Beginn der Übertragung schlechter Ton, das Bild nicht aufziehbar zum Vollbild bei all dem, was da gleichzeitig passiert, ein Flüchtlingslager und die Geschichte des Titus und Vitellia und Sesto und wie sie alle heißen. Also dramaturgisch hat das Ganze, glaube ich, schon so seine Schwächen. Aber ich habe es jetzt ein zweites Mal mir angeguckt, endlich mit gutem Ton und in Ruhe. Und dann hat das Ganze schon seine Meriten. Aber vielleicht fangen wir am Anfang an.
Ja, genau. Also wir haben am Anfang keine begeisterten SMSer ausgetauscht wie bei der Pariser AIDA, sondern verzweifelte Anrufe getätigt. Wie ist es bei dir? Wie kriegst du es hin? Du hast sogar bei der Pressevertreterin angerufen, um sie zu informieren und da auch was erfahren, ne?
Ja, die hat dann eben erzählt, dass Genf ihr gesagt hat, sie hätten mit dem Satelliten Probleme und nach der Pause würde es besser mit dem Ton. War dann auch tatsächlich so. Ein Titus mit schlechtem Ton und mit ganz viel Bild, das sehr klein ist und mit vielen Dingen, die gleichzeitig ablaufen, da verliert man dann doch die Lust. Und ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere, der nicht ein Opernaficionado ist, da entnervt aufgegeben hat.
Gehen wir mal aufs Bühnenbild ein. Das war so eine dystopische Trash-Messi-Bühne. Das sah aus wie in einer Favela. Da gab es Zeltbehausungen und die Menschen waren ja auch zusammengewürfelt. Da saß einer im Rollstuhl, Latinas in Flipflops, afrikanische Schamaninnen, Kapuzenpolitypen, jugendliche Kinder. Und gleich am Anfang wird da einem Statisten, der sich vorstellt, das Herz ausgerissen, um es etwa zu opfern. Also ich war da ziemlich überfordert, auch wegen der ganzen digitalen Probleme. Wie ging es denn dir beim zweiten Mal schauen mit dieser Bühne?
Also beim zweiten Mal fand ich das natürlich um einiges faszinierender. Ich kannte ja schon einiges, wusste, was los ist, habe nochmal nachgeguckt, dass die Nummer 24 des Chores vorgezogen war, also sozusagen
ist das, dieser
das Ende. Ja, genau. Und dann eben auch, dass Titus verzeiht, dass Sesto dieses Attentat auf ihn verübt hat und Vitellia sich ja selber anklagt. Und dass er dann beiden verzeiht, das wird ja am Anfang schon gezeigt, was quasi am Ende dann nochmal genauso inszeniert wiederkommt. Man hat kapiert oder hat es für sich auseinandergenommen, dass Italienisch gesungen wird und die englischen Untertitel aber das übersetzen, was man auf dem Filmbild hinten sieht. Das hat mich am Anfang total irritiert und auch verärgert, wenn man so viele Ebenen hat und dann auch noch Englisch übersetzen muss. Italienisch hört, Französisch sieht, also das ist am PC dann wirklich ein bisschen viel.
Ich muss da auch zugeben, dass ich irgendwann zum Libretto gegriffen habe, das ich in irgendeinem CD-Booklet hatte, um einfach mitzuverfolgen, was da jetzt passiert und damit ich auch die Texte weiß, die
ja,
da
das habe ich auch gemacht und das war dann auch ganz interessant, weil man eben gesehen hat, dass alle Musiknummern dann ungestrichen waren. Allerdings das Rezitativ das ja auch nicht von Mozart komponiert wurde, sondern von seinem Schüler Süßmeier, der ja auch das Requiem vollendet hat. Das waren dann immer ganz andere Striche als zum Beispiel in der Münchner Aufführung vor ein paar Jahren. Und das war dann sehr interessant, was in Genf gestrichen wurde, was in München gestrichen wurde, wie konzis das dann doch auch in Genf war, mit relativ wenig Rezitativ. Und trotzdem hat es 2,5 Stunden gedauert, weil es dann auch stumme Szenen gab.
Weil es auch stumme Szenen gab. Milo Raus Ziel war es ja, die Wirklichkeit in dieser 200-jährigen Mozart-Oper zu entdecken. Er hat 18 Menschen aus Genf auf die Bühne eingeladen, die meisten mit Migrationshintergrund. Und auch die Protagonisten und einige Statisten werden auf Filmleinwand im Bild in Texten vorgestellt. Und einige der Statisten stellen ihr Schicksal ja auch persönlich vor. Beispielsweise ein Armenier, der sogar auf Armenisch die aserische Invasion angeprangert hat und seinen Sohn dabei hatte. Ging dir denn da etwas von diesen Schicksalen, die da vorgestellt wurden, nah?
Ja, ich fand das dann, als man das in Ruhe sich anschauen und anhören konnte, ging mir das schon sehr nahe. Dann hat man das ja auch die verschiedenen Ebenen in seinem Kopf sortiert gehabt, gerade ganz am Ende, wenn dann dieser Jubelchor kommt, wenn alle im Sextett singen und man nochmal dieses lebende Bild sieht, das die französische Revolution darstellen soll, beziehungsweise den Sieg der französischen Revolution. Oder habe ich da jetzt was missverstanden?
Ich hätte gedacht, das ist dieses Floß Medusa.
Genau, das ist das Floß der Medusa.
Das berühmte Bild von Géricault, ja. Wo da einer steht, die Fahne schwingt. Und das war dann ausgerechnet auch noch der Rollstuhlfahrer, der da stand. Das
genau.
Hat mich unglaublich berührt, weil der auch vorher vorgestellt worden ist als jemand, der einen Unfall hatte mit 18 Jahren. Und wenn er wieder gehen kann, wünscht er sich, Tänzer zu werden. Das hat mich ungemein
ja,
berührt.
Ja, stimmt. Stimmt, jetzt kriege ich das auch zusammen. Siehst, man braucht wirklich sehr viel Zeit, um da alles auseinander zu dröseln. Der steht da mit nacktem Oberkörper und hat eine Flagge, die aber aussieht, als wäre es in groß das Herz, um das es in dieser Aufführung permanent geht. Also das Herz, das diesem alten Mann rausgerissen wurde, diesem Statisten. Dann wird das Ganze ein roter Schwamm, der aber quasi auch das Herz darstellen soll. Dieses Herz wird dann mehrfach übergeben. Mit diesem Herz wird aber auch die Leinwand, wo drauf steht, wie mit einem riesigen Stempel, Kunst ist Macht, wird dann Titus beworfen, sozusagen wie mit Farbbeuteln. Also dieses Herz ist ganz wichtig und am Ende hängt quasi ein riesiges Herz, stilisiert, an dieser Flagge oder bedeutet diese Flagge. Und zu den allerletzten Momenten dann gibt es ja parallel hinten wieder einen Kommentar, wo es dann heißt, naja, irgendwann mal werden wir in einem Museum unserer Fehler stehen, also die Museumswand ist ein Teil der Bühne, ist so eine Drehbühne, auf der man auf der einen Seite diese Favela sieht und auf der anderen Seite einen Museumsraum, in dem peu à peu dann auch das, was während der Aufführung geschieht, als Bild erscheint. Zum Beispiel die sehr realistische Aufhängung von zwei Menschen. Also das hat mich zum Beispiel auch sehr schockiert, weil ich natürlich wusste, das ist Theater, aber es war so gut gemacht, dass es total filmisch war. Und das berührt einen dann natürlich schon auch. Und ganz am Ende heißt es dann, ja, und irgendwann mal werden wir nicht mehr da sein.
Bald wird Lava fließen auf das Haus, das da stand, habe ich mir aufgeschrieben.
Genau, ja. Und dass es eben dann am Ende wieder Wälder geben wird und Vögel. Und das Ende sind dann auch, ist Vogelgezwitscher. Und dieses Floß der Medusa wird ein letztes Mal fotografiert von einem Statisten. Das ist dann das Ende. Und da hatte ich dann heute Morgen schon Tränen in den Augen, weil das wieder so, ja, da kam wieder sehr, sehr viel zusammen und auch das Glück, wieder Oper szenisch zu erleben, wenn auch sehr, sehr schwierig hier am PC. Immerhin gibt es die Aufführung dann irgendwann mal hoffentlich bei den Wiener Festwochen co-produziert. Aber wir haben ja noch gar nicht über die Sänger geredet.
Zum Beispiel der Titus im Zentrum, Bernhard Richter, hat ihn gesungen. Der römische Kaiser, der ein ewiger Gutmensch ist, was einem ja im ersten Teil, ich sag jetzt einfach mal ganz provokativ, ziemlich auf die Nerven geht, auch wenn gegen ihn geputscht wird. Wie hat Milo Rau die Rolle angelegt?
Naja, er hat einen Mann gezeigt mit kleinem Pferdeschwanz in einem karierten Anzug, in einem sehr biederen, aber mit Che Guevara-Shirt darunter auftritt und dann am Boden ja rumschmiert. Ein aktionistischer Künstler ist irgendwie. Und er tritt auf eben am Mikrofon zu diesem Chor Nummer 24, wo quasi das Ende vorweggenommen wird. Und dann wird er, ja, das ist jetzt schwierig zu sagen, wie hat er die Rolle angelegt. Also es ist eigentlich ein ganz normaler, sehr sensibler Mann.
Ja, und im zweiten Teil wird er ja zum Hiob. Da wird er entstellt von einer ins Gesicht geschminkten Krankheit. Hiob ist ja auch ein ewiger Gutmensch des Alten Testaments, der von Gott geschlagen wird und einfach immer gut bleibt. Zwei Schamaninnen pflegen ihn ja dann so in einer Art Ritual, das mit Handycam gefilmt wird im Hintergrund der Bühne. aber dann auf diesem Bildschirm zu sehen ist. Und nach seiner großen Arie Se all'Imperio, wo er über die Herrschaftsbürde klagt, setzt er sich ja dann zu den Outlaws. Und da dachte ich ja schon, die Oper wird für eine neue Herrscherdeutung zusammengestrichen. Das hat mir unheimlich gut gefallen. Und als Vitellia, ganz toll gesungen von Serena Farnocchia, dann in den Ring steigt, um ihm dann zu erklären, nein, sie steht ja eigentlich hinter dem Putsch, den der Sesto in ihrem Auftrag ja durchgeführt hat. Und da wird er ja endlich einmal richtig wütend und schmeißt das Mikro um.
Ja, das Mikro schmeißt er aber schon am Anfang um. Also das ist wirklich exakt identisch inszeniert. Und man muss ja auch sagen, er wird ja tatsächlich von Sesto auf der Bühne in einer ganz tollen Szene Ende des ersten Akts tatsächlich umgebracht. In der Oper ist es ja so, dass quasi versehentlich Sesto jemanden umbringt, der nicht Titus ist. Hier wird aber gezeigt, dass sie tatsächlich ihn umbringt. Und das ist eine sehr schöne Szene, weil die beiden sich so in Großaufnahme gefilmt auch ganz lange ansehen. Wie in einer Liebesszene, wie in einem Liebesakt dringt dann dieses Messer in ihn ein. Und es dauert sehr lange, bis er dann tot am Boden liegt. Und Schnitt dann Ende erster Akt, halbe Stunde Pause mit sehr vielen interessanten Pausengesprächen. Und zum Beginn des zweiten Akts hat er dann eben diese, und ich möchte das deuten als Brandwunden. Er ist ja eigentlich im brennenden Kapitol, liegt er da ja ohnmächtig. Und ich habe das als Brandwunden, ehrlich gesagt, interpretiert. Könnte es ja auch sein.
Passt auch sehr gut. Vielleicht noch ein Wort zu Maxim Jemeljanitschow. Der hat am Hammerflügel die Rezitative selbst begleitet. Und ich fand, das war historisch informiert, sehr schwungvoll artikuliert aus dem Orchester. Ich habe mich gewundert, dass das Orchestre de la Suisse Romande, das 2018 ja sein 100-jähriges gefeiert hat, so informiert und barock spielen kann oder frühklassisch.
Ja, ich fand das auch, und das ist jetzt eine Geschichte, die Corona-bedingt ja überall stattfinden muss. Das Orchester ist verkleinert. Und das ist natürlich für Mozart wunderbar. Und man hat es auch gesehen, wie der Orchestergraben überbaut war und dass manche noch vorne in den ersten Reihen des Parketts gespielt haben, damit eben der Abstand gewahrt werden kann. Und das erlaubt natürlich nur eine kleine Besetzung. Und mit einer kleinen Besetzung selbst eines großen Symphonieorchesters kann man dann schon auch manchmal Dinge zaubern. Das geht beim BR-Symphonieorchester so, das geht bei den Münchner Philharmonikern so. Also in dem Augenblick, wo diese großen Symphonieorchester mal ein bisschen kleiner werden, dann kann man mit ihnen auch historisch informiert spielen. Die können das schon.
Also mich hat es auf jeden Fall sehr überzeugt und ich fand insgesamt die ganze klangliche Präsentation im zweiten Teil, du hast ja den ersten Teil nochmal nachgehört, den habe ich natürlich in die Tonne geklopft, auch die tolle Pachto-Arie von Sesto. Das hat ja so im Sound geklingelt, da ist man ja fast wahnsinnig geworden. Hier hat ja die Cecilia Molinari, der Anio, hat mir total gut gefallen, neben Serena Farnocchia als Vitellia.
Na, ich würde jetzt an erster Stelle die Anna Goriakova nennen, die eben dieses Parto gesungen hat und als Sesto ja eine ganz zentrale Figur ist. Die hat in diesem Parto unglaubliche Koloraturen gesungen und die war unglaublich intensiv auch als Darstellerin. Aber die anderen Damen genauso, die du jetzt also genannt hast, der Anio von Cecilia Molinari, also die beiden sind ja beste Freunde, Sesto und Anio, und werden dann durch diese ganze Geschichte fast auseinandergetrieben. Und die beiden sind wirklich hervorragend und ich bin froh, dass keine Musiknummer gestrichen wurde, dass sogar der Publio, ein Dunkelhäutiger, Justin Hopkins, seine große Arie singen durfte. Also auch musikalisch schon eine sehr gute Sache. Szenisch muss man wirklich viel Geduld aufbringen und dann lohnt sich das aber auch. Und ich glaube, ich würde das sehr gerne auf großer Bühne sehen, wo man sozusagen alles gleichzeitig hat und sich dann aber eben selber die Infos suchen kann, die man gerne hätte und nicht per Kameraführung und per Schnitt dann immer nur das mitkriegt, was der Kameramann jetzt gerade für besonders wichtig erachtet hat.
Vielleicht gibt es ja für uns die Möglichkeit, das bald zu sehen, denn die Produktion geht als Co-Produktion nach Belgien an die Opera Ballet Flandern und zu den Wiener Festwochen. Zusätzlich noch ins Grand Théâtre de Luxembourg. Also da könnte noch die Möglichkeit für den einen oder anderen bestehen, das live zu sehen. Also bei dir das Fazit, geht das Spiel bei Milo Rau auf? Es ist ja immerhin seine erste Opernregie. Hat der Agitprop, Hat der funktioniert, den er da reingebracht hat?
Also ich würde mal sagen, wenn die Figuren ganz bei sich und bei Mozart waren und teilweise auch in einem Spot erleuchtet waren und man nichts drumherum sah, dann hat er das schon auch sehr intensiv inszeniert als Opernregisseur. Und er hat aber natürlich als quasi Aktions- und Performancekünstler dieses andere dann auch versucht, damit zu verschränken. Das hat mal besser, mal weniger gut geklappt. Aber es kann sich jeder bis zum 28. Februar auf der Website der Genfer Oper da ein Bild und auch einen Ton machen dazu.
Einen Ton holen dazu. Ja, danke
Ja.
schön nach München, Klaus Kahlschmidt. Tschüss.